Radio X. Mit der Sendung Gegenstandpunkt, wie jeden ersten, dritten und fünften Montag im Monat. Am ersten und fünften Montag einstündig, heute also einstündig, am dritten Montag zweistündig. Das Ereignis, das wir uns heute vornehmen, liegt gut 6 Wochen zurück. Aktuell ist es seitdem geblieben. Es geht um den Streit mit Russland um Gas, Öl, Pipelines, Förderrechte und so weiter. Wir erinnern uns, zu Jahresbeginn werden die Gas- und Öllieferungen zwischen Russland und Weißrussland unterbrochen. Der Streit zwischen diesen beiden Nationen, mehrere tausend Kilometer östlich gelegen, um Preise, Transitgebühren, Durchleitungsrechte, Liefermengen, Zölle und so weiter, ruft umgehend die deutsche Öffentlichkeit und Politik, dann auch die europäische auf den Plan. Die Medien schlagen Alarm. Vorsicht Russland! So lautet der öffentliche Fingerzeig. Da war doch schon mal was. Noch gar nicht lange her. Die Russen haben doch schon mal vor einem Jahr den Hahn zugedreht. Am 1. Januar 2006 gab es einen Streit zwischen der Ukraine und Russland. Und jetzt, ein Jahr später, wird die Druzhba-Pipeline trockengelegt. Die Botschaft, zunächst noch etwas vorsichtig in die Form der Frage gekleidet, war gleich klar. Russland, ein zuverlässiger Partner, ja so gesehen, unter dem Gesichtspunkt, was sich Russland alles zu Schulden kommen lässt, hatten die Medien gleich eine ganze Latte an Indizien zur Hand, die als Belege gegen den Angeklagten ins Feld geführt wurden. Hat nicht Russland lauter Konflikte mit seinen Nachbarn? Von Georgien über die Moldau-Republik bis jetzt sogar Weißrussland, ein alter, übrig gebliebener Verbündeter Russlands? Ergänzt um die katastrophenfilmgeschulten Szenarien steht die Anklage fest. In diesem Fall liegt ein unzumutbarer, nämlich politischer Gebrauch des Energiegeschäfts durch Russland vor. Der Europarat verabschiedet im Januar eine Resolution über, Zitat, die Gefahr, die Energieversorgung als politisches Druckmittel einzusetzen. Seitdem steht der Vorwurf fest. Russland hat sich gefälligst als zuverlässiger Partner zu erweisen. Bei jeder Gelegenheit wird die russische Politik mit dieser Anklage und Forderung konfrontiert. Vor kurzem noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar. Sicher, wie bei uns in der Sendung Gegenstandpunkt so üblich, wären wir die Letzten, die in diesen Chor der nationalen Entrüstung gegenüber Russland einstimmen. Sicher nicht. Aber auch dieses Mal ist es uns Anlass, einmal genauer nachzufragen, gegen welche guten Sitten Russland eigentlich verstoßen haben soll. Welche Sitten es überhaupt sind, die dort auf dem Weltmarkt geltend gemacht werden und welche Ansprüche gegenüber Russland anlässlich seines Streits mit einem angrenzenden Staat aufgemacht werden. Heute im Studio habe ich als meinen Diskussionspartner Heinz. Und Heinz, vielleicht legst du mal los, weil der erste Angriffspunkt, um den es da ging, das waren ja die Preise, die da Thema waren.
Gut, ich lege sofort los, will aber vorher noch den Hinweis loswerden. dass wir vom Gegenstandpunkt aus einen regelmäßigen öffentlichen Diskussionstermin unterhalten. Den Schurfix haben wir das genannt. Die nächste einschlägige Gelegenheit ist am Montag, den 12. März. Montag, den 12. März. Beginn ist 19.30 Uhr. Und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner Straße 69. Und wahrscheinlich werden wir uns da befassen mit dem Kosovo. Das ist ja dieser Schauplatz neumodischen Landkartenverschiebens, wird ja momentan gerade wieder heiß. Wir nehmen aber gerne auch noch andere Themenvorschläge entgegen. Also schon fix des Gegenstandpunkts. Der nächste Termin ist Montag, 12. März 1930 im Gewerkschaftshaus in Frankfurt. So, also, der Vorwurf an Russland heißt, es missbrauche seinen Geschäftsartikel Energie für politische Erpressungsmanöver. Und der erste Beleg dafür, dass das so ist, der heißt, Russland hat seine Preise, in dem Fall gegenüber Weißrussland, auf einen Schlag ganz enorm erhöht. Aha, also nehmen wir zur Kenntnis, der erste Makel, der Russland den Vorwurf der politischen Erpressung zuzieht, ist erstmal ein rein ökonomischer Gesichtspunkt. Russland erhöht seine Preise. Was soll daran jetzt bitteschön unanständig sein? Vom Standpunkt eines gediegenen Marktwirtschaftlers aus jedenfalls. Also nicht von meinem Standpunkt, aber ich zitiere die Marktwirtschaftler. Was ist da bitteschön unanständig dran, wenn ein Geschäftsmann oder ein Konzern seine Preise erhöht, wenn ihm die Gelegenheit gerade günstig erscheint? Außerdem, die Antwort der Russen auf diesen Vorwurf, sie, die Russen, würden damit nur eine Anpassung des Preisniveaus an die Weltmarktpreise vornehmen. Diese Antwort der Russen ist bei uns glatt durchgefallen. Auch das ist in gewissem Sinne ungerecht, weil wenn ich mir die politische Öffentlichkeit und die wirtschaftspolitische Öffentlichkeit hierzulande so anschaue und was da der Mainstream ist, dann ist doch sonst die Berufung auf den Weltmarkt, auf die Globalisierung, wie das heißt, ist doch sonst der ultimate Bezugspunkt. Wenn einer sagt, die Löhne müssen runter oder sonstige soziale Grausamkeiten müssen her, die Renten runter, das Rentenalter rauf, was weiß ich, und dann sagt, das ist wegen der Globalisierung, dann ist das Argument doch durch. Nein, im Falle von Russland gilt hierzulande der Hinweis auf Weltmarktniveau bei der Preisfestsetzung von Russlands Energie offensichtlich nichts. Im Falle Russland wird bei der Preisgestaltung auf einen namentlich bekannten Schuldigen gedeutet. Ein Zitat für viele, in dem Fall aus der Süddeutschen Zeitung: Auch im Westen müssen die Kunden wissen, dass Gazprom seine Preisvorstellungen notfalls mit großer Brutalität durchzusetzen gewillt ist. Zitat Ende. Tja, was sind das wohl für Kunden, die von der Süddeutschen Zeitung hier vor der Brutalität des russischen Energiekonzerns Gazprom gewarnt werden? Sind das eventuell dieselben Kunden, die bekanntlich von E.ON oder Ruhrgas oder von ihren heimatlichen Stadtwerken immer erst ganz höflich gefragt werden, ob ihnen eine Preissteigerung bei den Energieträgern denn auch recht ist? Sind das vielleicht die Kunden, die einen Umgang gewöhnt sind, bei dem die Stadtwerke oder der E.ON etc. mit ihnen über Strom- und Gaspreise immer ganz verständnisvoll verhandeln? Oder sind das die Kunden, die, wenn der Kunde zufällig gerade schlecht bei Kasse ist, vielleicht weil er ausgestellt worden ist oder so, wo dann selbstverständlich der Stromversorger ein Einsehen hat und ihnen einen Nachlass gewährt? So geht doch bekanntlich bei uns der Umgang von Energielieferanten mit ihrer Kundschaft. Oder ich kann mich ja noch entsinnen, neulich hat sich noch der hessische Wirtschaftsminister groß getan damit, dass er diversen Stadtwerken eine Preiserhöhung untersagt hat. Und zwar nach einer Gesetzeslage, die gerade eben noch gilt, die aber nächstes Jahr schon nicht mehr gilt, weil derselbe Wirtschaftsminister das ein bisschen als wirtschaftsfeindlich eingestuft hat. Also dieser Mann hat sich ja neulich noch gewissermaßen als Helfer der Kundschaft profiliert. Und jetzt sollen wir das hier für total glaubwürdig ansehen, wenn unsere hiesige wirtschaftspolitische Öffentlichkeit die Kundschaft von Energie vor dem russischen Konzern Gazprom und seinen Preisvorstellungen und dessen Brutalität warnt. Noch eine Beobachtung habe ich in dem Zusammenhang gemacht, die ich gerne weiterreichen will an euch. Nämlich die Anklage gegen die politisch erpresserische Handhabung der Energiepreise durch Russland, die verfährt ein bisschen selektiv. Also die hiesige öffentliche Anklage. Im Falle von Weißrussland steht zwar durchaus auch im Vordergrund, dass auch an Weißrussland die besagte politische Erpressung durch Russland thematisiert und beklagt wird. Auf der anderen Seite gibt es durchaus einen Unterton in der hiesigen Kommentierung dieses Ereignisses, einen Unterton in die Richtung, ja, wenn man irgendwem gönnt, dass es vom Gazprom oder von Putin schlecht behandelt wird, dann doch diesem Regime in Weißrussland. Da sitzt doch bekanntlich einer obendran, ein gewisser Lukaschenko, den wir überhaupt nicht leiden mögen, den wir als den letzt übrig gebliebenen Diktator oder irgend so etwas rubrifizieren. Und dem wir baldige Abdankung wünschen. Auch das ist durchaus vorgekommen, dieser Hinweis. Also wenn schon einer erpresst wird mit Energiepreisen oder so etwas, dann trifft es bei dem Lukaschenko ganz bestimmt den Richtigen. Das war eine Tonlage der Kommentierung hier. Und zwar ganz im Kontrast zu dem Parallelfall der Ukraine, ein Jährchen vorher, da war doch der allgemeine Tenor der Berichterstattung gewesen, das ist ja völlig ungehörig, dass Russland die Ukraine erpresst in der Energiefrage. Ungehörig, tja, im Vergleich mit Weißrussland, ungehörig dann hauptsächlich deswegen, weil in Kiew, in der Ukraine, ein dem Westen zugeneigter Präsident an der Macht ist. Also bitte sehr, sehr politisch selektiv verfährt der hiesige Vorwurf der politischen Handhabung von Energiepreisen durch Russland. Die Sensibilität gegenüber Preisen und ihrer Neigung zu steigen ist also sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn russische Unternehmen im Ausland verlangen, was der Markt hergibt, wie das so schön heißt, dann folgen sie nicht etwa der goldenen Regel der Marktwirtschaft, beim Preis das zu nehmen, was man kriegen kann, und gewissermaßen das Bedürfnis nach dem Gut über den Preis auszubeuten. Dieser Regel folgen die Russen in der hiesigen Optik offensichtlich nicht. Eine Regel allerdings, auch das ist mir noch eingefallen zu dem Thema, eine Regel, nämlich zu nehmen, was man kriegen kann, die unsere Mineralölkonzerne jeweils zu Urlaubsbeginn durchexerzieren, wenn sie an den Tankstellen die Preise erhöhen, wenn die Leute in den Urlaub losfahren. Oder eine Regel, die unsere Stromriesen, unsere deutschen Stromriesen beherzigen, wenn sie die Emissionszertifikate, die sie ja von der Regierung geschenkt kriegen, umgehend in ihre Preisgestaltung einpreisen. Also kurz und schlecht, mir ist aufgefallen, der Vorwurf, politische Preise zu nehmen, an die Adresse Russlands, der ist ausgesprochen einseitig und parteiisch.
Da fällt mir noch ein weiterer Beleg ein, Heinz. Denn das, was die übliche Beutelschneiderei ist, marktübliche Beutelschneiderei, die du ja auch angesprochen hast, bei Energiekonzernen, jedes Jahr ist das immer ein großes Thema, auch bei uns. Aber das muss natürlich selbstverständlich sein, dass die Energiepreise erhöht werden, wegen der Wirtschaft und der Zukunft der Unternehmen. Dieser Gesichtspunkt wird jetzt im Fall Gazprom noch um eine ganz besondere Variante ergänzt, die missbräuchliche Verwendung des Preises zu politischen Zwecken kennzeichnet. Denn man kann ja anlässlich dieses Konflikts aus Presse und Fernsehen erfahren, dass die Preise, die Gazprom zu Hause, also im Inland verlangt, noch ganz anderen Kriterien gehorchen, als vom Kunden abzupressen, was geht. In Russland selbst sollen, so lässt sich da der Presse und dem Fernsehen entnehmen, doch glatt Preise gelten, die sich an nationalen Gesichtspunkten orientieren. So benutzt der russische Staat diese Quellen, doch so hört man, beziehungsweise die Einnahmen aus diesen Quellen und aus dem Energiegeschäft damit, doch tatsächlich für die Stärkung des Staates und die Förderung der einheimischen Wirtschaft. Russland hat seine Schulden beim Ausland vorzeitig zurückgezahlt und investiert in neue Industrieanlagen, Produktdiversifizierung, lautet da das Stichwort. Aber das ist nicht alles. Man erfährt auch, dass es vielen Menschen deutlich besser gehe und Teile der Öleinnahmen, die der russische Staat per Steuer kassiert hat, in die Sozialpolitik steckt. Ich zitiere: Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sind real gewachsen, was auf hohe Lohnsteigerungen, aber auch auf einen weiteren Anstieg der Renten und übrigen Transfereinkommen zurückging, also Einkommen, die der Staat als Sozialleistung an seine Bürger zahlt. In diesem Gefolge legte der private Konsum zu, wobei der Umsatz an Nichtnahrungsmitteln überproportional anstieg, also die unmittelbaren Bedürfnisse soweit bei weiten Teilen der Bevölkerung zunächst mal befriedigt erscheinen. So lesen wir in einem seriösen Organ von Wirtschaft und Wissenschaft in Wirtschaft im Wandel vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Da ist glatt weiter die Rede von einem überproportionalen Anstieg der Ausgaben für soziale Zwecke, gar von dem Plan der Regierung, die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst sowie die Renten in den nächsten 3 Jahren um weitere 50% anzuheben. Zitat Ende. Da nimmt sich der russische Staat doch tatsächlich die Freiheit heraus, Wirtschaftspolitik und auch noch Sozialpolitik zu betreiben, einen Teil des Reichtums zur Konsolidierung seiner Position, zur Erhöhung seiner Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit auf dem Weltmarkt zu benutzen und einen erklecklichen Teil seinen Bürgern zukommen zu lassen. Bei uns undenkbar. Die benutzen die eigenen Rohstoffe glatt für Sozialpolitik. Da muss gleich doppelt gewarnt werden. Es hat mich jetzt so verblüfft, was ich dann alles gelesen habe, dass ich es gerade einmal zum Besten geben will. Die Russen verwenden Geld für soziale Ausgaben. Sehr umstritten ist, wofür die Mittel verwendet werden sollen. Einen Teil des Fonds nutzt die Regierung zur Rückzahlung staatlicher Schulden, was die Zustimmung von IWF, Weltbank und OECD findet. 2005 wurden vorfristig sämtliche Schulden gegenüber dem IWF getilgt. Außerdem wurden bis Ende August und so weiter gegenüber dem Pariser Club der öffentlichen Gläubiger 15 Milliarden Dollar Schulden vorzeitig zurückgezahlt. 2006 will Russland von den Schulden beim Pariser Club weitere 22 Milliarden Dollar zurückzahlen und hat sie zurückgezahlt, nach allem, was ich weiß. Teile des Stabilisierungsfonds, so heißt dieser Fonds, aus dem Gelder vom russischen Staat eingezahlt werden, um für ähnliche Sachen verwendet zu werden, will sie aber außerdem für Sozialleistungen ausgeben, die russische Regierung. Zitat, die OECD sieht darin eine gefährliche Lockerung der russischen Haushaltspolitik. Oder aus dem IWF, trotz der stark gestiegenen Überschüsse kritisiert der IWF die russische Haushaltspolitik. So lese ich im Internet. Nachdem die Anfang 2005 vorgenommene Streichung sozialpolitischer Sachleistungen zu erheblichen Protesten der Bevölkerung geführt hatte, hatte das russische Kabinett eine Erhöhung der Ausgaben für Sozialleistungen beschlossen. Im Haushalt 2006 ist eine weitere deutliche Steigerung der Sozialleistungen vorgesehen. Nach Meinung des IWF erschwert dies eine Stabilisierung der Preise. Das ist ein Ding. Nach Protesten der Bevölkerung tatsächlich die Sozialleistungen erhöht und einen Teil des Reichtums für die protestierenden Massen genutzt. Undenkbar. Das sollte man sich bei uns einmal vorstellen. Dort werden Einnahmen der Wirtschaft, des Exportweltmeisters hergenommen, um die Lage der Rentner zu verbessern. Die müssen doch gerade das Rentensystem sanieren, indem sie auf ihre Beiträge verzichten. Statt 1-Euro-Jobs Gelder an arbeitslose Bedürftige, die Wirtschaft abgeschrieben hat. Undenkbar. Aber nicht nur undenkbar in einem Staat, in dem es um kapitalistische Reichtumsproduktion im Weltmaßstab geht, der Führungsqualitäten und einen Führungsstatus auf der Welt beansprucht, sondern auch unverantwortlich. Nach Meinung des IWF, nach Meinung des OECD, erschwert dieser russische Umgang mit dem Preis und so weiter. Ja, wofür? Undenkbar. Der Standpunkt ist offensichtlich. Im Falle Russlands sind die Preise und die Einnahmen, die damit erzielt werden, zunächst einmal als Mittel für die Bedürfnisse der imperialistischen europäischen Führungsnationen vorgesehen. Da könnten wir uns zum Beispiel in Gestalt der von den maßgeblichen Staaten eingerichteten Weltwirtschafts- und Weltfinanzorganisation à la IWF und OECD doch viel besser vorstellen, dass der russische Staat mit der entsprechenden Preisgestaltung, die bekanntlich immer in die Forderung nach inländischen Preiserhöhungen mündet, unsere wirtschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen durchsetzt. Das und wie sehr dabei sein Gefolg geschädigt würde und ob damit das russische Wachstum abgewürgt würde, damit müsste er dann sehen, wie er zurechtkommt. Auf jeden Fall wäre unsere Energie zum akzeptablen Tarif gesichert. Das ist doch einmal eine schöne Kritik am Preis. Zu verlangen, was der Markt hergibt, grenzt dann an Ausbeutung, wenn ein fremder Konzern das bei uns tut und seiner häuslichen Regierung damit die Handlungsfreiheit verschafft, ihre Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute mit dem Thema der Streit mit Russland um Öl, Gaslieferungen, Lieferzusagen und Ähnliches, wie er gerade Mitte Januar stattgefunden hat, aus Anlass des Streits, den Russland mit Weißrussland hatte. Ich bin Franz, mit mir im Studio heute als Diskussionspartner ist der Heinz. Wir haben jetzt gesprochen über den Vorwurf der europäischen Länder, allen voran Deutschlands. Hier handelt es sich um einen typischen Fall von politischer Anmaßung und politischem Missbrauch eines ökonomischen Sachverhalts, nämlich der Preisgestaltung. Heinz.
Ja, also das Sündenregister ist sehr lang, dass die hiesige Öffentlichkeit der russischen Preisgestaltung für die russischen Energieträger ausstellt. Uns ist aufgefallen, ein bisschen komisch ist das schon. Russland erhöht die Preise, nimmt, was es kriegen kann. Und dann heißt die Kommentierung von hierzulande nicht etwa, aha, Russland, das zum Kapitalismus gewendete Russland, ist also ein gelehriger Schüler und hat die Prinzipien der Marktwirtschaft gut gelernt und wendet sie jetzt an. Und das tut uns dann beim Zahlen ein bisschen weh. Nein, offensichtlich steht Russland eine solche Preisgestaltung überhaupt nicht zu. Und Russland steht auch eine Preisgestaltung offensichtlich nicht zu, die Russland gewisse Geldmittel verschafft, dass Russland einige sozialpolitische Kosten tätigen kann, um die ziemlich fürchterlichen sozialen Folgen von Russlands Wende zum Kapitalismus ein klein wenig zu mildern. Das ist gewissermaßen Missbrauch von Geld aus Energieträgern. Und anstatt ihre verelendeten Massen zu subventionieren, sollten die russischen Maßgeblichen lieber die Preise, die wir an sie zahlen, subventionieren. Das ist offensichtlich der Standpunkt. Aber damit ist das Sündenregister, was hierzulande den russischen Maßgeblichen aufgemacht wird, noch lange nicht zu Ende. Jetzt geht's genau genommen sogar erst richtig los. Da lese ich zum Beispiel in der Financial Times Deutschland vom 2. Januar die schöne Formulierung: Die Krake breitet die Tentakel aus. Das soll heißen, zielstrebig baut der Gazprom-Konzern seine Macht in Europa aus. Donnerwetter, da schlägt's 13. Gazprom will offensichtlich in Westeuropa Marktanteile dazugewinnen, seinen Gewinn maximieren und auch in unsere Märkte expandieren. Und das ist noch nicht mal alles. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10. Januar hat bemerkt, Zitat, es geht um eine Monopolstellung Gazproms und darum, wie jetzt im Falle Weißrusslands, auch die Kontrolle über die Transitleitungen zu gewinnen. Zitat Ende. Nun ja, das mag vom Faktum her schon zutreffen, dass das die Geschäftsbestrebungen von Gazprom sind und dass damit auch eine Machtstellung dieses Konzerns verbunden ist. Ich wundere mich nur immer sehr, dass Leute, die hier, also die dagegen sind, hier dagegen sind, dass die nicht auch bei ganz anderen hierzulande wohlbekannten Affären dann dagegen sind. Schon wieder hochinteressant, was da alles an Verstößen gegen angebliche Regeln der Marktwirtschaft entdeckt wird. Nämlich beim Russen. Ist es denn ein Regelverstoß gegen die Marktwirtschaft, wenn Konzerne in der Konkurrenz gewinnen wollen, wenn sie eine marktbeherrschende Stellung anstreben, wenn sie dafür möglichst alle Elemente eines Geschäfts, in dem Falle inklusive der Transitleistungen, bei sich monopolisieren wollen? Ist das wirklich marktwirtschaftlich gesehen unsittlich? Sollte den Wirtschafts- und sonstigen Journalisten allen Ernstes noch nicht aufgefallen sein, dass sich auf dem Markt, dem für Energie und Energieträger und Energieerzeugung, dass sich auf dem Markt nur solche Kraken bewegen? Kraken war der Ausdruck der Financial Times Deutschland. Und seit wann ist denn die Größe eines Kapitals, eines Multis, ein Argument gegen einen Konzern? Man braucht ja nur daran zu denken, dass unser deutscher einschlägiger Vorzeigekonzern E.ON momentan drauf und dran ist, sich den entsprechenden spanischen Konkurrenten zuzulegen. Und jeder hat doch mitgekriegt, da geht es um das Mittel der Kapitalgröße, da geht es um das Ausschalten von Konkurrenz, da geht es um die Monopolisierung von Geschäftsartikeln und Geschäftsgelegenheiten und da geht es dementsprechend, würde ich sagen, um politische Einflussnahme auf diesen Markt. Jeder hat doch mitgekriegt, dass dem spanischen Staat diese Übernahme von Endesa durch E.ON überhaupt nicht recht ist. Und jeder hat ja auch mitgekriegt, dass umgekehrt die deutsche Politik für diesen Deal da sich in die Schanze geschlagen hat. Oder noch ein anderer Hinweis. Wenn die EU-Kommission jetzt neuerdings auf die Idee verfallen ist, den gesamteuropäischen Strommarkt endlich mal für Konkurrenz zu öffnen, oder wie die das sagen, und zu diesem Behufe den Vorschlag gemacht hat, dass die Stromkonzerne ihre Stromerzeugung von der Durchleitung des Stroms trennen sollen, also die Stromerzeugung von den Netzen trennen sollen. Da war sofort ein deutscher Außenminister auf der Matte und wandte sich gegen, wie er sagte, überzogene Wettbewerbsideen der Brüsseler Kommission. Zitat Handelsblatt vom 15.01. Außenminister Steinmeier wandte sich zudem gegen eine Zerschlagung der Energiekonzerne, weil Deutschland finanzstarke internationale Akteure zur Sicherung seiner Energieversorgung brauche. Zitat Ende. Also was beim Russen Sünde ist, ist bei uns eine weise Handhabung des politischen Einflusses auf Energiemultis mit ihren Konkurrenzmitteln, wozu nicht zuletzt, sondern zuerst deren Kapitalgröße zählt. Das Schlimme am Gazprom besteht offensichtlich, dass der dasselbe vorhat wie unsere Multis. Deswegen in einen Markt einzubrechen droht, den wir gerne für uns reserviert hätten. Und deswegen sich den Vorwurf zuzieht, dass von ihm verdiente Geld tät in die falschen Hände kommen. Marktwirtschaftlicher Erfolg steht unseren Konzernen zu, russischen nicht. So einfach geht hier die Logik.
Ja, die Entrüstung darüber, dass sich Russland und seine Konzerne nun mit den Mitteln und Methoden der Marktwirtschaft breit machen, ist damit aber noch lange nicht am Ende. Denn hinter diesen für sich schon ziemlich klaren Begriffen brutale Preise, krakenhaftes Benehmen, die du ja zitiert hast, steckt nämlich noch ein Regelverstoß höherer Art. Die FAZ vom 10. Januar lässt verlauten, Russland setzt seinen Rohstoffreichtum und besonders die marktbeherrschende Position des Staatsunternehmens Gazprom in zunehmendem Maße als politisches Instrument ein. Vorerst beschränkt man sich auf die Nachbarn, wie die Ukraine, Weißrussland oder Georgien, die Moskau als einen traditionellen Einflussbereich ansieht. Dass sie an uns Geld verdienen, würde man den Russen, das ist dem zu entnehmen, in vernünftigen Maßen vielleicht gerade noch zugestehen. Aber Geschäfte als politisches Instrument einzusetzen, das steht ihnen eindeutig nicht zu. Als ob es das Privileg der Russen gewesen wäre, die klassische imperialistische Daumenschraube erfunden zu haben, die den Umgang der freien Nationen untereinander kennzeichnet, nämlich ökonomische Abhängigkeit zur Erpressung von politischem Wohlverhalten zu benutzen. Als wüssten solche Leitartikler nicht genau, dass auf dem Weltmarkt eine Hierarchie gilt, dass dort Führungsnationen unterwegs sind und andere, die geführt werden. Wobei es sich von selbst versteht, wer der Hinterhof ist und wozu wir gehören müssen und wollen und wofür das Volk gerade zu stehen hat. In ihren politischen Kommentaren bestehen sie doch auch regelmäßig darauf, dass sich kapitalistische Erfolge ihrer eigenen oder wie es immer heißt, vereinnahmend unserer Nation in politische Instrumente gegen andere umsetzen und Anspruch auf Respekt begründen. Bei der Energie, also Öl und Gas, laufen diese Kommentatoren dann zur Hochform auf. Schließlich hat der freie Westen die gesamte Welt mit ihrer kapitalistischen Wirtschaftsweise so eingerichtet, dass ohne diesen Stoff Öl, Gas in Sachen Reichtumsproduktion und gesellschaftliches Leben nichts läuft. Unter dem verharmlosenden Titel Great Game, also großes Spiel, berichten die Medien im Ton gespannter, zum Teil geifernder Begeisterung von genau dem Stoff, bei dem sie Russland nicht lizenziertes Vorgehen zum Vorwurf machen. Gerade einmal kurz nur als kleiner Hinweis, Great Game ist ein Begriff aus der Geschichtsschreibung, der zunächst die Rivalitäten und strategischen Auseinandersetzungen zwischen dem British Empire und dem zaristischen Russland bezeichnet. Der wird heute auf den Kampf um die Energievorräte, allen voran die riesigen Erdölreserven im Kaukasus und am Kaspischen Meer, verwandt. Ein schönes Bild, als ob es sich da um ein Spiel handelt, wie beim Cricket. Nach der Logik, wir brauchen diese Energie, Also sind wir davon abhängig. Also gehört sie uns. Also müssen wir an die Quellen. Also müssen wir uns die Souveräne gefügig machen, die darüber verfügen. Schließlich brauchen wir sie ja und sind davon abhängig. Sichten die führenden imperialistischen Staaten und mit ihnen ihre freie Presse, die Energieressourcen der Welt und die Staatsgebilde, unter deren Boden diese zufällig herumliegen. Mit dem erklärten Ziel, sich den Zugriff darauf zu sichern. Und da schwärmen diese Berichterstatter geradezu davon, wenn sie von der Region im Kaukasus und im Kaspischen Meer berichten, wo riesige Erdölreserven vermutet werden, auf die natürlich wir Zugriff brauchen und, was ja gar nicht jetzt im Einzelnen unser großes Thema ist, aber was jeder immer mitbekommt, zumindest zwei Sachen gewährleistet werden müssen. Die Transportwege müssen an Russland vorbeigehen. Die Rede ist von Turkmenistan, Georgien, Usbekistan, Aserbaidschan, Kasachstan. Wir brauchen Pipelines, die Russland und den Iran umgehen und wenn es geht, direkt an die Häfen gelangen, wo wir Verbündete haben, zum Beispiel die Türkei. Dass das natürlich militärisch abgesichert werden muss, ist gar keine Frage. Die Amerikaner sprechen dort heutzutage von einer Pax NATO und haben eigens ein Bündnis von 5 Staaten gebildet aus dem ehemaligen Umkreis der Sowjetunion, Georgien, Aserbaidschan, Ukraine, Usbekistan und Moldawien, und was unter der schönen Abkürzung GUAM läuft. Und das Ziel ist klar. Diese Transportwege müssen wir uns sichern. Die USA liefern dazu noch einen Rechtstitel, den auch die Europäer im Prinzip teilen. Schließlich geht es darum, die Region der ehemaligen Sowjetrepubliken und jetzigen selbstständigen Staaten russischen Großmachtbestrebungen zu entreißen. Seit der Auflösung der Sowjetunion arbeiten auf der einen Seite die USA, auf der anderen Europa, als Juniorpartner und Konkurrent daran, die Energiequellen der ölreichen Kaukasusstaaten in ihre Zuständigkeit zu überführen. Und wirklich nicht nur durch Einkauf, Kredit oder andere ökonomische Hilfsmittel. Die Weltmacht Amerika und ihre verbündeten Konkurrenten langen da gleich anders hin. Unterhalb des Anspruchs, die dortigen Herrschaften, die über die Energiequellen regieren, in die eigene Zuständigkeit zu übernehmen, zur eigenen Einflusssphäre umzufunktionieren, will man gar nicht anfangen. Und das heißt dann eben, ihnen vorzuschreiben, an wen sie zu verkaufen haben, nicht an Russland, und wie sie ihre Exportrouten zu bauen haben, an Russland vorbei.
Gut, zufällig habe ich vorhin gerade noch das Titelblatt von der heute erschienenen Spiegel-Ausgabe angesehen. Der Spiegel befasst sich auf seine Weise mit demselben Thema wie wir heute. Und das Titelbild enthält die ganze Botschaft. Da ist ein Röhrensystem zu sehen. Rote Röhren übrigens. Und über diesem Röhrensystem sieht man einen Kopf oder einen halben Kopf. Hauptsächlich sieht man verschlagene, hintertückische Augen und darüber eine Bärenfellmütze mit rotem Stern. Und dann steht als Titel drauf: Der Staat Gazprom Untertitel Putins Energieimperium. Tja, ich muss dem Spiegel dankbar sein. Man braucht diesen Spiegel nicht zu kaufen und nicht zu lesen, weil die komplette Botschaft ist auf diesem Titelbild da. Eine bessere Botschaft ist offensichtlich nicht zu kriegen und nicht zu haben. Der Vorwurf heißt, für russische Macht wird das Geschäft mit Energieträgern verwendet. Und die russische Macht ist offensichtlich böse. Und der Spiegel meint sich darauf verlassen zu können, dass er gewissermaßen ein altes, antikommunistisches Feindbild abruft. Tja, und warum ist die russische Macht böse? Nur aus dem einzigen Grund, weil sie unserer Macht im Wege steht oder damit über Kreuz kommt. Also der Macht von führenden imperialistischen Nationen, die sich längst auch den Energiemarkt untergeordnet haben. Der Franz hat ja gerade eine ganze Anzahl von höchst aufschlussreichen Belegen hierfür abgeliefert. An der Spitze natürlich, wie sich das für die Supermacht geziemt, die USA, aber auch die unseren. So gut sie können, wirken sie daran mit. Nämlich unter dem Stichwort Sicherung der Energieversorgung an der politischen Absicherung, politischen Einflussnahme, auch beim Preis selbstverständlich, der Ölversorgung, die für den heimischen Standort, für den heimischen Kapitalismus für notwendig erachtet wird. Nach der Seite hin ist dieser Vorwurf der westlichen Öffentlichkeit an Russland, Energieträger und die Preise dafür, also den ökonomischen Umgang mit ihnen, für politische Zwecke zu missbrauchen. Dieser Vorwurf ist der reine Scherz. Ein Treppenwitz, ein schlechter Witz. Weil hierzulande ist doch jedem politisch mitdenkenden Zeitgenossen, der hinter seinem Laden steht und sich in das nationale Wir eingemeinden lässt. Solchen Leuten ist es doch arschklar, dass gerade der Energiesektor einer Aufsicht durch die politische Gewalt und deren Machtmittel bedarf, dass es einer Sau graust. Es gibt doch zum Beispiel Ölstaaten, und was machen die? Die verwalten unser Öl. Schon lustig, ne? Immerhin sind das souveräne Staatsgebilde von, was weiß ich, von Saudi-Arabien bis zum Iran. Aber die Souveränität dieser Staatsgebilde, die ist in Beschlag genommen. Und zwar durch die Absichten und die Mittel von noch besseren Staaten. Staaten, die sich von der Einfuhr fossiler Energieträger abhängig wissen, damit die sachliche Seite ihres Wirtschaftswachstums klappt und vorankommt. Weil sie sich davon abhängig wissen, haben sie diese Abhängigkeit gleich umgewidmet in einen Besitzstand. Weil wir abhängig sind, deswegen müssen uns die anderen beliefern und wir haben das Recht und die Pflicht, sicherzustellen, dass die anderen souveränen Nationen, die auf den Energieträgern obendrauf sitzen, dass die ihr Geschäft mit ihren Energieträgern an unserem Bedarf ausrichten. Nach der Seite hin muss man, also das ist dann die ernste Seite an diesem schlechten Witz, Russland einen politischen Missbrauch von Energieträgern und dem Geschäft damit vorzuwerfen. Die ernste Seite davon besteht in nichts weniger als die Zufuhr von Energieträgern für das kapitalistische Wachstum am Standort Deutschland oder USA ist den Verwaltern des Standorts Deutschland oder USA eigenem Bekunden nach auch einen Krieg wert. Das Geschäft mit Energieträgern und die politische Überwachung davon, das ist ein Stoff, aus dem Kriege gemacht werden. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass seit dem früheren Bundesverteidigungsminister Rühe die entsprechenden Dokumente der Bundeswehr nichts Geringeres aufgeschrieben haben als die Sicherung der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland und die Sicherung der entsprechenden Verkehrswege, Wasser, Adern, Pipelines etc. pp. Die Sicherung davon ist ein Einsatzgebiet der Bundeswehr. Also drastischer kann man es ja gar nicht mehr ausdrücken. Energieträger und das Geschäft damit sind ein Erzgegenstand von politischer Beaufsichtigung, der Anwendung entsprechender Gewaltmittel. Und wenn das an Russland kritisiert wird, dann heißt das nichts anderes als unsere Seite, Deutschland oder meinetwegen ein westliches Bündnis. Wir beanspruchen das Monopol auf politische Erpressung mit Energieträgern und möchten uns das von Russland nicht streitig machen lassen. Das ist der Klartext.
Das war die Sendung Gegenstandpunkt bei Radio X. Wer diese Sendung nachhören will, kann das morgen früh am Dienstag von 9 bis 10 tun. Wer Material zur Sendung sucht, schaue bitte nach im Internet unter www.gegenstandpunkt.com. Die Quellen, aus denen wir zitiert haben, haben wir zum großen Teil auch aus dem Internet. Wir haben sie ja jeweils angegeben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einer zweistündigen Sendung.